Wer von euch benutzt so eine Bibel-App morgens? Einige kenne ich ja als Freundschaftsanfrage.
Ich benutze die Bibel-App, die kennt ihr ja, die Bibel. Und wenn ich jetzt da drauf gehe, dann kriege ich dann folgende Nachricht, pass auf. Du hast dich jetzt 5 Tage in Folge mit dem Wort Gottes beschäftigt.
Konfetti.
Konfetti.
Manchmal gibt es Konfetti.
Und eins habe ich gemacht, dann ist wieder auf Null.
Ja. Ja, genau. Aber kennt ihr so Gedankenspiele? Wenn ich gucke da morgens rein und bin ich ermutigt. Ich habe mich jetzt 5 Tage ein Stück mit dem Wort Gottes beschäftigt. Oder ich habe es dann 2-mal nicht gemacht, da kommt die Ansage, du hast dich das letzte Mal vor, keine Ahnung, 10 Tage mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und irgendwie, mal fühle ich mich gut und mal fühle ich mich schlecht, wenn ich das Ding aufmache. Also wie es euch geht. Oder Olli, wie ist es bei dir? Es ist nicht immer ermutigend, ne?
So, genau.
Oder? Was ihr aber so Gedanken kennt, geht bei mir manchmal im Kopf so vor, ich komme derzeit nicht so zur stillen Zeit. Also ich kriege es kaum irgendwie hin, morgens meine 30 Minuten hinzukriegen. Kein Wunder, dass es in meinem Leben gerade drunter und drüber geht. Oder, heute habe ich ein wichtiges Meeting. Es geht jetzt nicht um mich, Achtung, was jetzt kommt. Aber es könnte ja sein, dass es bei den Menschen zu Hause zugucken oder bei anderen so im Kopf geistert. Heute habe ich ein wichtiges Meeting, aber gestern Abend habe ich im Hotelzimmer vielleicht den falschen Sender gewählt. Das wird ein schlechtes Meeting. Oder, jetzt bete ich schon so lang um Heilung. Aber es passiert nichts. Klar, kann ja nichts passieren. Ich müsste ja viel mehr an Gott dranbleiben. Dann wird mir passieren. Oder, jetzt bete ich schon so lange für mein Kind, dass es Gott findet. Aber wenn Gott all meine negativen Gedanken sieht, kein Wunder, dass er nicht eingreift. Andersrum geht es genauso. Herr Jesus, wenn ich die Prüfung bestehe, ich verspreche dir, du wirst die Nummer 1 in meinem Leben sein. Oder, jetzt muss ich ja ein bisschen anpassen, wenn ich das und das Mädel, habt ihr schon fast alle eure Partner, nicht alle, aber wenn ich das und das Mädel kriege, dann verspreche ich dir, werde ich jeden Tag in der Bibel lesen. Dann wird die Bibel immer sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast die letzten 364 Tage in der Bibel gelesen. Oder wenn ich den Job bekomme, dann verspreche ich dir, sofort meinen Zehnten zu geben. Oder Jesus, wenn du, und dann werde ich tun. Geht also genau auch in die andere Richtung. Jetzt sei mal kurz ehrlich zu dir selbst. Wenn du deine geistlichen Übungen, die du dir vornimmst, schaffst, deine Fastenzeit und deine Gebetszeit und deine Abgaben und deine Spenden, wenn das alles funktioniert, fühlst du dich gut? Eigentlich schon, oder? Fühlen wir uns eigentlich gut? Wenn wir unsere geistlichen Übungen nicht schaffen und vor lauter Hunger die Fastenzeit abbrechen, unsere Spenden kürzen, weil es gerade schwierig ist auf dem Konto, fühlst du dich dann immer noch gut? Dann können wir heute was rausnehmen aus diesem zweiten Advent. Weil ich glaube, das ist die Krise des Glaubens. Die Krise des christlichen Glaubens ist, dass der Glaube, der christliche Glaube, auf eine Liste von Aufgaben reduziert worden ist, die man tun oder nicht tun sollte. Wir glauben mehr oder weniger daran, dass unser Beitrag, den wir für Gott leisten, einen Unterschied macht, ob und wie sein Segen fällt. Oder? So ein leichtes Nicken ist da. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn ich ehrlich zu mir bin, glaube ich mehr oder weniger, kommt auf die Tagesform an, mehr oder weniger daran, dass mein Beitrag, den ich für Gott leiste, einen Unterschied macht, wie sein Segen ist. wenn es uns gut geht, dann haben wir es wohl auch gut gemacht. Logisch. Wir sind gut, Gott segnet, alles rund. Aber haben wir eine Krise, dann scheinen wir es auf dem Kerbholz zu haben. Denn sonst wären wir nicht in der Krise. Und das haben auch die Leute im Alten Bund genauso geglaubt. Das ist Denken des Alten Bundes. Das ist genau der Punkt, warum Jesus sich so mit den Pharisäern und Sadduzäern angelegt hat. Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Gesetze die Juden zu erfüllen hatten? Die 10 Gebote plus? 10 Gebote plus? Tippt mal, wie viele Gesetze dies?
Was sind mit 600 noch was?
613 plus 10, also 623. Und wie viel von den 623 waren wohl Verbotsgebote? Schätz mal. Kann man sich ganz leicht merken, 365. Für jeden Tag eins. Also eine Sache. Die Mitzvot, jüdische Vorschriften, elementarer Bestandteil des jüdisch-orthodoxen Glaubens. 365 plus 10, Entschuldigung, 613, davon 365 Verbote und 248 Gebote stehen da drin. Und das ist nicht der Grund, weshalb Jesus geboren wurde. Jesus kam nicht auf die Welt, um dich auf deine Fehler hinzuweisen. Das ist nicht der Grund für Weihnachten. Die allermeisten von uns wissen ziemlich genau, wo ihre Fehler liegen. Oder? Und falls nicht, fragen wir unsere Partner. Brauchen wir eigentlich keinen göttlichen Beistand für die Nummer, oder? Das geht schon sehr menschlich vonstatten. Hier steht in Johannes 3,17 folgendes: Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist der Grund für Weihnachten. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Gott sandte den Sohn nicht in diese Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Keine Verurteilung, sondern Rettung. Das ist das Evangelium in Kürze. Keine Verurteilung, sondern Rettung. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht zu wissen. Wenn dich irgendjemand fragt, warum du dem christlichen Glauben anhangst, reicht zu sagen, keine Verurteilung, sondern Rettung. Das ist es. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Haben wir die Rettung verdient? Rhetorische Frage. Nein. Es ist ein Geschenk, deswegen Weihnachten. Und deswegen Gnadenzeit, weil es ein Gnadengeschenk ist. Die Gnade ist unverdient, wir haben sie nicht verdient. In Johannes 1,16 steht: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle, jetzt kommt das Entscheidende, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade über Gnade. Das finde ich so super auf den Punkt gebracht. Da ist so viel mehr Gnade, als wir brauchen. Sonst hätte da vielleicht nur gestanden, hey, du brauchst Gnade, damit wir es verstehen. Aber hier steht, hier ist Gnade über Gnade. Viel mehr Gnade, als wir jemals ausgeben können. Du hast viel mehr Gnade, als du jemals verbrauchen kannst. Das ist eine coole Sache. Wäre das in jeder Beziehung so? Ja, schön, oder? Ich möchte euch das ganz kurz nochmal mit einem Beispiel vor Augen führen. Altes Denken, alter Bund, und neues Denken, neuer Bund. Ich glaube, jeder von euch hat eine Versicherung, irgendeine. Meistens haben wir ein paar davon. Also wir haben so Versicherungen. Und das mit den Versicherungen ist gar nicht so einfach, weil es immer komplizierter wird, das zu verstehen, was sich gerade verändert. Wir hatten jetzt wieder einen Versicherungsvertreter da, haben wieder Versicherungen umverteilt, damit wir irgendwie versuchen, uns gut darzustellen mit den Versicherungen. So haben wir das auch mit unserem Pferd gemacht. Und wir haben gesagt, okay, wir blicken da nicht durch, wir brauchen eine Pferdeversicherung. Wenn mit dem armen Tier mal was ist, brauchen wir eine Versicherung. Da haben wir eine OP-Versicherung. Also wenn das arme Tier mal operiert werden muss, brauchen wir eine OP-Versicherung. Hoffentlich brauchen wir die nie. Wir haben sie abgeschlossen, im Dreivierteljahr war es soweit. Die Annie, so heißt unser Pferd, hat eine schlimme Verletzung davongetragen. Die hatte über dem hinteren Huf auf einer Seite sich die komplette Haut weggerissen und man konnte die Strecksehne sehen. Die war offengelegt, da war nichts mehr. Kein Fleisch, keine Haut, gar nichts mehr. War einfach alles auf. Und das arme Tier, wir waren alle in heller Aufregung. Wir sind dann nach Iffezheim in die Tierklinik, nach Baden-Baden. Und ich dachte, oh Gott sei Dank haben wir diese Versicherung abgeschlossen. Meine Güte, hätten wir die nicht. Oh, ich wollte mir das gar nicht leisten, was hier alles gerade passiert mit dem Tier. Und da passieren viele Dinge in der Pferdeklinik in Iffezheim, wo die ganzen Scheiß ihre teuren Pferde hinbringen. Und das Pferd wurde dann 2 Wochen, glaube ich, waren es etwa 2 Wochen behandelt in dieser Tierklinik in Iffezheim. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist eine gute Sache. Danke, Jesus, für diese Versicherung. Und dann habe ich die ganzen Policen geholt und dann haben die Rechnung geschrieben und gesagt, boah, das ist schon teuer, so eine Klinik in Iffezheim. Aber kein Problem, ihr ahnt schon, was kommt. Ja? Kein Problem, ich habe ja eine Versicherung. Und dann habe ich die Versicherungspolice gelesen, okay, kein Problem. Weil Paragraph 1, A, B und C ist alles erfüllt. Also ich habe die ganzen Rechnungen eingesammelt, habe sie zu meiner Versicherung geschickt. Es ist Gnade, dass ich die Versicherung heute auch nicht online nenne. Ich habe sie also zur Versicherung geschickt. Und zurück kam, wir können leider nicht den Schaden beheben, weil sie haben Klein D nicht erfüllt. Klein D war dann, ja, es wurde eine OP gemacht. Ja, es wurde Vollnarkose verabreicht. Ja, es sind alle 3 Kriterien erfüllt, aber Klein D, die Wundnaht hat gefehlt. Das heißt, nur wenn eine Operation mit einer Wundnaht endet, tritt die Versicherung in Kraft. Oh, okay, da habe ich angerufen. Hallo, ihr lieben Leute. Ihr wisst, wenn da ja keine Haut ist und kein Fleisch mehr ist, was näht man denn dann? Ja, das wäre egal. Also wenn da keine Wundnaht ist, dann können wir da nicht aufkommen. Seid ihr aber, seid ihr noch zu retten? Ich würde gerne natürlich mit dem Boss, da habe ich mit der Präsidentin von dieser Versicherung telefoniert. Bestimmt die ganze Stunde auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo hin. Jetzt hören Sie mal zu. Also ich möchte ja Ihrer Versicherung nichts abverlangen, was da nicht stattgefunden hat. Es ist doch tatsächlich eine OP erfolgt. Nur die Wundnaht konnten wir doch gar nicht machen, da war nichts mehr zum Nähen. Das tut uns leid. Und geht was auf Kulanz? So ein bisschen was auf Kulanz? Da sagt sie, ja, da hätten wir drüber reden können, hätten sie schon etwas länger einbezahlt. Aber wir hatten jetzt ein Dreivierteljahr einbezahlt. Also geht das mit der Kulanz nicht mehr. Wir hätten also noch ein paar Monate mehr bezahlen müssen. Ja, dann hätten wir vielleicht Gnade mit ihnen gehabt. Aber so ist das Gesetz das Gesetz. Und das Gesetz sagt, Klein D ist nicht erfüllt. Du zahlst selber. Kein schöner Anblick von diesen Rechnungen. Und jetzt stellt euch das Ganze mal im neuen Bund vor, nach dem Kreuz, nach Ostern. Was hätte mir die Dame am Telefon gesagt? Herr Wesley, kein Thema. Wissen Sie, als Sie sich angemeldet haben bei uns, haben wir sofort ein Konto errichtet und wir haben so viel Geld da drauf gepackt auf dieses Konto, das reicht für 10 Pferdeleben. Egal, was Ihr Pferd bekommt, da ist mehr als genug da. Und rufen Sie einfach an. Wir werden sofort überweisen. Sie brauchen gar keine Rechnungen einzusammeln. Wir schicken einfach das rüber, weil es ist alles bezahlt für Ihr Pferd. Das wäre ein neuer Bund gewesen. Noch ein Beispiel, damit ihr euch das vorstellen könnt. Die meisten von uns haben einen Kredit. Oder ein Häuserkredit oder ein Autokredit. Also wir kennen uns so ein bisschen mit Krediten aus. Jetzt stell dir vor, du kaufst ein Haus und du finanzierst das Haus bei der Bank über 20 Jahre oder 30 Jahre oder 50 Jahre, sagen wir dahingestellt. So, und du zahlst jeden Monat deine 800 Euro an die Bank. Jetzt irgendwann ruft der Präsident der Bank an und sagt, Mensch, Herr Wesley, wir haben so viel Gewinne gemacht in dieser Welt. Wir würden Sie einfach herzlich bitten, bitte stellen Sie ab heute die Ratenzahlung ein. Wäre das eine coole Botschaft, oder? Weil nicht, weil Sie so treu bezahlt haben, dürfen Sie die jetzt einstellen, sondern es ist mehr, wir haben mehr als genug. Wir würden Ihnen einfach gerne das erlassen. Wir würden Ihnen einfach gerne die Schuld erlassen. Wer von euch würde weiter jeden Monat 800 Euro an die Bank bezahlen? Da schüttelt mir mal ganz schnell den Kopf. Aber nichts anderes ist das, was Jesus getan hat. Gar nichts anderes. Aber wir verhalten es oft so, ob das mit der App oder mit anderen Dingen ist, wir verhalten uns oft so, als dass wir immer noch irgendwie eine Rate abzubezahlen haben. Obwohl doch alles bezahlt ist. Ist ja alles bezahlt. Aber wir zahlen immer noch was zurück. Wir denken, wir müssen immer noch eine kleine Rate zurückbezahlen. Es reicht ja nicht. Und Gnade ist eigentlich kein Fest. Gnade ist auch keine Zeit. Gnade ist eine Person. Und ihr Name ist Jesus. Das ist alles. Es geht nur um Jesus. Es geht einzig und allein um Jesus. Und um die Offenbarung, die dir heute der Heilige Geist schenken möchte, ob du gänzlich von dieser Seite wechseln willst auf die Gnadenseite, dich unter diesen Strom der Gnade stellen willst. Zu sagen, es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Die ganze Rechnung ist bezahlt. Du brauchst nichts mehr zu zahlen. Die Offenbarung, dass Jesus dein und mein Retter ist, geschieht im Tempel deines Herzens. Zacharias hatte die Erscheinung im Tempel und du hast die Erscheinung in deinem Herzen. Was du über Jesus glaubst, ob er wirklich alles bezahlt hat und du gar nichts mehr dazu tun musst, das ist das Entscheidende, was an Weihnachten unsere Botschaft ist, auch nächste Woche im Weihnachtsmusical. Wir wollen es laut zusingen, alles ist bezahlt. Amen. Alles ist bezahlt. Amen. Das ist das, worum es an Weihnachten geht, um nichts anderes. Es steht in Johannes 1,17, ich habe es schon vorgelesen, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Altes Register. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Ich habe euch mal eine kleine Tabelle abgedruckt, einfach nur mal für mitzunehmen. Einige Dinge, die euch schon mal klar machen sollen, was die Bank verlangt oder was der Kredit verlangt oder was das Gesetz verlangt und das, was Jesus getan hat mit dem Kreuz und dem Tod und dem Blut, was er für dich vergossen hat. Die Gnade sagt, ja, und das Gesetz wurde gegeben durch Mose. Das war ein Mensch. Die Gnade kam durch den Sohn Gottes. Das Gesetz hat die Frage gestellt, was sollst du tun? 365 Mal, ja, du sollst oder du kannst. Also über 623 Gebote. Was sollst du für Gott tun? Die Gnade sagt, was tut Gott für dich jetzt gerade? Das Gesetz sagt, oder der Buchstabe des Gesetzes tötet, wie die Bibel sagt. Und im Neuen Testament steht, der Geist der Gnade macht lebendig. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit vom sündigen Menschen. Die Gnade empfängt Gerechtigkeit durch das Lamm Gottes. Im Gesetz war es ein alter, starrer Weinschlauch. Die Gnade ist neuer, berauschender Wein. Im Gesetz hat Gott die Sünden gesehen und hat sie bestraft. In der Gnade sind alle Sünden vergeben. Sie existieren für Gott nicht. Egal, was dir die Bibel-App morgen sagt. Egal, ob du deine geistliche Übung gemacht hast oder nicht. Es ist völlig irrelevant. Es ist irrelevant, was die Liebe Gottes zu dir angeht. Du kannst nichts dazu tun. Die Gnade ist die Gnade. Im Gesetz war der Mensch im Zentrum, was ich für Gott tun muss. Bei der Gnade ist Jesus im Zentrum. Was Jesus für dich schon getan hat, das ist das Entscheidende. Im Gesetz war es so, dein Ungehorsam hat dich abgeschnitten vom Segen. Hast dein kleines Lamm mitgebracht und hast versucht, irgendwie deine Sünden wieder da drauf zu packen. Bei der Gnade ist es so, das Blut Jesu stellt dich unter den Strom der Gnade. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jetzt könnt ihr sagen, ja, ha, ja, aber. Ich lese da was ganz anderes im Neuen Testament. Jesus hat doch gesagt, liebt eure Feinde. Es ist doch schon schwer genug mit den Freunden. Und Jesus übertreibt das und sagt, ja, liebt eure Feinde. Wie passt denn das jetzt zusammen? Oder wenn dich dein rechtes Auge verführt, lest das nach, dann reiß es aus und wirf es weg. Wir haben so ab heute drüben so einen Mülleimer in die Küche gestellt für Augen. Oder wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann, was passiert? Was sagt Jesus? Haus ab! Den Eimer haben wir draußen hingestellt. Das ist irgendwie im Geruch dann ein bisschen viel. Oh, Happy freut sich, genau. Happy ist unser Hund, wer das nicht versteht, genau. Also, eigentlich müsste es ja, wenn wir Jesus ernst nehmen, so wie es da geschrieben steht, müsste es ja in den Gemeinden Gottes aussehen wie in so einer Schlachthalle. Also hätten wir alle so einen, keine zwei Arme mehr und so mit einem Auge nur durch die Welt gucken. Warum hat es Jesus wohl gemacht? Warum hat Jesus das Gesetz scheinbar potenziert? Warum hat es auf die Spitze getrieben? Was war sein Anlass, das zu tun? Relativ simpel. Jesus sagt, wer eine Frau nur begehrlich anschaut, hat schon die Ehe gebrochen. Da haben die Pharisäer gesagt, ha, unser Gesetz ist einfacher. Wenn wir sie nur nicht körperlich verführt haben, dann haben wir die Ehe nicht gebrochen. Jesus sagt aber, guckst du sie nur an, hast du die Ehe schon gebrochen. Die Schriftgelehrten, diese schlaue Pack, die hatten die Gesetze so weit herunter reduziert, bis auf das Körperliche jetzt in dem Fall zu bleiben, dass es ihnen gelungen ist, mit ein paar Opfertierchen das Gesetz zu halten. Und sie konnten sagen, guck mich an, Gott, ich krieg's hin. Wir sind die Selbstgerechten. Wir brauchen keinen Retter. Sie haben gesagt, wir brauchen keinen Retter, weil wir kriegen es doch hin. Hallo, 623 Gesetze, ein paar Opfertiere, das kriegen wir alles hin. Wir können sauber vor dir und den Menschen dastehen. Und das war der Konflikt, den Jesus mit den Pharisäern hatte. Weil sie selbstgerecht waren. Weil die Pharisäer gesagt haben, wir brauchen überhaupt keinen Retter, weil wir kriegen es ja selbst hin. Und gegen diese Selbstgerechtigkeit ist Jesus zur Fällte gezogen. Und deswegen hat es sie so hart konfrontiert. Also was will Jesus mit seiner Übertreibung am zweiten Advent sagen? Zu dir und zu mir. Er sagt eigentlich Folgendes. Er sagt, ich bin der Experte, dich durch das Gesetz an das Ende deiner selbst zu bringen. Weil keiner von uns kann das Gesetz erfüllen. Das Gesetz ist heilig, ja, aber keiner kann es erfüllen. Und weil es kein Mensch erfüllen kann, weder mit 623 noch mit 750 Artikeln, weil es niemand schafft, dieses Gesetz zu erfüllen, bin ich auf diese Welt gekommen, um diese Last von dir zu nehmen. Jesus sagt, ich bin der Experte, dich durch das Gesetz an das Ende deiner selbst zu bringen, damit du erkennst, dass du mich als deinen Retter brauchst. Das ist die Botschaft. Du brauchst mich. Du kriegst es nicht hin. Denn wenn du das hinkriegen würdest, wäre ich als Retter umsonst gekommen. Und all das, was ich erlitten habe am Kreuz, wäre umsonst gewesen. Jesus macht an lest das mal nach. Jesus macht an jeder Stelle im Evangelium den Pharisäern klar, dass es für Menschen unmöglich ist, durch das Einhalten des Gesetzes sich selbst zu retten. Jede Stelle, ich habe sie nochmal nachgelesen. Lest mal alle Evangelien durch. Glaubt dem Evangelium. Keine Stelle ist da drin, wo er das nicht als Absicht dahinter gelegt hat. Ihr könnt es nicht schaffen. Und die Pharisäer haben gesagt, aber wir schaffen das. Und heute ist die Einladung am zweiten Advent die. Tritt heraus, so aus deinem gesetzlichen Denken. Mehr oder weniger ist es bei uns noch drin. Ich musste letzte Woche nochmal dran denken, als der Nikolaus hier wieder reinspaziert ist. Mit Knecht Ruprecht. Das ist für mich Gesetz und Gnade. Für mich ist Gesetz und Gnade das Spiel von Knecht Ruprecht und Nikolaus. Früher hat mein Vater das immer noch hingekriegt. Er hat gesagt, okay, ich habe ein schwarzes Buch und jetzt muss ich überlegen, wie das war. Nee, er hat ein rotes kleines Sparbüchlein gehabt von der Sparkasse. Da waren meine guten Taten drin. Und dann hat er immer so ein schwarzes, so ein Lexikon gehabt.
Chaos.
Also ein Zuguckspapa, korrigiere mich, aber ich glaube, ich habe das so. Ich habe das so gesehen. Also es war immer so ein Brockhaus-schwarzes Ding und das rote Büchlein, da waren immer so die wenigen. Ja, ja. Aber glücklicherweise hieß es dann immer, ja, aber du hast dich ja in der Schule gut angestrengt. Du hast ja auch deine Vokabeln fleißig geübt. Und deshalb. Dann hat man durchgeschnappt. Oh, meine Güte, also all das, was jetzt hier drin stand in diesem schwarzen Buch, ist scheinbar nicht ganz so schlimm, weil am Ende habe ich ein bisschen mehr gut als schlecht. Und da die Gnade am Ende triumphiert, vielleicht hat man mein Geschenk gekriegt am Schluss. Aber das war bei mir programmiert. Und irgendwie bin ich so sozialisiert. Ich muss da irgendwie was dazu tun. So ganz ohne geht das nicht. Ich muss gute Noten schreiben, ich muss mein Zehnt bezahlen, ich muss das. Denn ansonsten, wenn ich das nicht tue, stehe ich nicht wirklich unter dem Gnadenstrom. Geht nicht. So habe ich das nicht gelernt. Und ich glaube, heute ist so ein Moment, wo Jesus sagt, das braucht es alles nicht. Das braucht es alles nicht. Es gibt kein Gesetz, was dich verurteilt. Mein Liebesstrom ist vollkommen. Gnade über Gnade über Gnade über Gnade. Mehr Gnade, als du in deinem ganzen Leben jemals ausgeben kannst. Egal, was du tust oder unterlässt, es wird immer genug Gnade sein, dass dieser Liebesstrom niemals versiegt. Amen. Gnade über Gnade. In Römer 6,14 steht, die Sünde wird nicht Herr werden über euch. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Nicht mehr unter dem schwarzen Buch, sondern unter dem Strom der Gnade. Und lasst uns aufhören, mich eingeschlossen. Ich will damit aufhören, ein Pendler zwischen Gesetz und Gnade zu sein. Ich will mich unter die Gnade stellen. Du kannst nicht ins Schwimmbad springen. Stell dir vor, stehst irgendwo am Rand des Schwimmbads und du springst da rein und tauchst unter. Aber du hoffst, dass du nicht nass wirst. Komisch, oder? Klappt nicht. Aber das Gleiche ist es auch mit der Gnade. Du kannst dich nicht unter die Gnade stellen und glauben, dass du nicht geheiligt bist. Du bist genauso nass wie im Schwimmbad. Es gibt da nicht ein bisschen weniger nass. Wenn du im Schwimmbad bist, dann bist du gänzlich nass. Und wenn wir uns unter die Gnade stellen, ist alles bezahlt. Da gibt es nichts mehr zu tun. Und wenn wir unter dieser Gnade stehen, dann sagen wir, Jesus, du hast das alles getan für mich am Kreuz. Und aus dieser Liebe zu Jesus und dem Verständnis, was er getan hat, da tue ich so viel mehr vielleicht, aber das ist nicht das Thema. Aber ich tue es aus Liebe und nicht, was ein Gesetz fordert oder nicht, was eine Vereinsatzung vorsieht oder nicht, was ein Kirchengesetz anweist oder nicht, weil es eine Gottesdienstpflicht gibt, gehe ich in den Gottesdienst, sondern ich gehe dahin und sage, wow, ich will mich jedes Mal mit allen unter diesen Gnadenstrom stellen, weil das ist doch der Gottesdienst. Nicht, weil ich irgendwo sein muss, sondern weil ich hier sein will. Und lass uns das Lied nochmal singen, dieses We are waiting for you. Ne? Hast du gerade das letzte Lied gehabt, Olli? Und lass uns das in dem Bewusstsein so singen, dass wir warten. Stellt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch hinstellen und stellt euch unter diesen Strom dieser Gnade. Lasst es einfach fließen. Du brauchst nichts zu tun. Einfach nur hinstellen. Lass uns mal aufstehen und die Augen einfach mal zumachen. Jesus, wir sind so oft an unserer Grenze. Ich muss abnehmen, ich muss mit dem Rauchen aufhören, ich muss schaffen, pornografische Sender zu meiden, ich muss ein besserer Ehemann sein, ich muss eine bessere Ehefrau sein, ich muss eine bessere Mutter sein, ich muss ein besserer Vater sein. Ich muss doch als Christ froher und gelassener sein. Ich muss doch der Welt zeigen, wie sehr du die Welt geliebt hast. Ich muss doch mit einem Strahlen durch die Welt gehen. Ich muss doch das mit der stillen Zeit endlich hinbekommen. Ich muss das doch mit dem Fasten endlich mal schaffen. Das tun doch die heiligen Christen alle so. Und Jesus, du hast gesagt in deinem Wort, nicht durch unsere Kraft und nicht durch unsere Macht wird es geschehen, sondern durch deinen Heiligen Geist. Ich will übersetzen, was der Heilige Geist zu dir spricht, zu jedem Einzelnen von uns heute. Der Heilige Geist spricht zu dir heute: Ich erneuere deine Gedanken über deinen Partner. Ich erneuere deine Gedanken über dich selbst. Ich stelle dich jetzt unter diesen Strom der Gnade. Ich stille dein Bedürfnis nach Intimität. Ich schenke dir die Kraft zu warten. Ich schenke dir die Kraft, Nein zu sagen, dort wo ein Nein gefragt ist. Und ich schenke dir die Kraft, Ja zu sagen, dort wo ein Ja gefragt ist. Ich schenke dir die Liebe zu meinem Sohn, spricht Gott heute zu dir. Ich zeige dir jetzt, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Alles ist bezahlt, Gnade über Gnade. Das Blut hat alles bezahlt. Danke, Jesus, für die Gewissheit, dass wir nichts tun können, um irgendwie deiner Liebe zu verhelfen, Stärke zu fließen, sondern sie fließt auch in diesem Moment, Jesus. Und vielleicht ist heute ein Moment am zweiten Advent, wo du ganz bewusst auch nochmal dieses Versprechen ablegst. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute, egal ob hier oder am Fernseher zu Hause, an der Stelle, wo du sagst, ich gehe das heute, dieses Gebet spreche ich zum ersten Mal. Ich will die Seite wechseln. Ich will raus aus dem Gesetz und ich will mich hineinstellen in diesen Strom der Gnade. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir beten oder mir nachbeten. Ihr könnt beten, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich nehme dich an als meinen Retter und Erlöser. Jesus, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist.
Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist.
Jesus, komm und erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Wir warten hier auf dich. Du bist hier, Jesus, und wir stellen uns unter diesen Strom der Gnade. Lass diesen Strom der Gnade fließen, Jesus. Wir wollen keine Pendler mehr sein und das Gesetz ein für alle Mal ablegen. Wir stellen es unter deinen Strom der Gnade, Jesus.